Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Weiter geht die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, mit Episode 77. Diese Episode blickt noch einmal zurück auf einige Spontanreisen Anfang der 1980er Jahre. Mit Folge 52 und Reisen, Städtetouren, Kurztrips, Spontantrips, die Kunst des spontanen Reisens geht es weiter. Anfang der 1980er Jahre, als ich wieder im Leben angekommen war und in Hannover eine neue Clique in der Altstadt kennengelernt habe, kam die Spontanität und Abenteuerlust zurück. Solche Spontantrips bieten Nervenkitzel, ohne festen Plan aufzubrechen, kann aufregend und befreiend wirken. Aber es bleibt Raum für unerwartete Entdeckungen und spontane Erlebnisse. Es war die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Ob sorgfältig geplant oder spontan entschieden, solche Reisen bereichern das Leben und bringen frischen Wind in den oft eintönigen Alltag. Während Spontantrips Freiheit und Spontanität betonen, bieten geplante Städtereisen Sicherheit und eine durchdachte Erlebnisqualität. Beide Reisearten haben ihren eigenen Charme. In Folge 53 heißt es dann: Reisen, Spontantrips, allein oder in der Gruppe, der Inbegriff von Freiheit und Abenteuern. Die Zeit ohne Smartphones und Internet hatte für mich einen ganz besonderen Charme, mit dem Reiz des Ungeplanten und die Freude an Erlebnissen und Abenteuern. Einer der faszinierendsten Orte für einen solchen Trip war der Hamburger Fischmarkt. Ein Ort voller Leben, Geschichte und kulinarischer Genüsse. Aber auch solche spontanen Trips, wie die Reise mit meinem Stammwirt Karlchen zur Restauranteröffnung von Max Inzinger in Ruhpolding. Max Inzinger war seinerzeit einer der ersten und prominentesten TV-Köche und kochte seit den 1970er Jahren regelmäßig in der ZDF-Sendung Die Drehscheibe und wurde besonders durch seinen in nahezu jeder Sendung wiederholten Satz "Ich habe da mal etwas vorbereitet" bekannt. Auch ein unvorbereiteter und spontaner Trip führte mich dann mal wieder in die Berge zum Skifahren. Irgendwie war der Alltag bestimmt vom Business, vom Tagesgeschäft, aber auch von vielen Sonderaufgaben. Zwar gab es dort auch sehr viele Kurztrips zu Geschäftsterminen, aber aber das waren ja keine Vergnügungsfahrten. Und auch meine Trips Mitte der 1980er Jahre mit meinem Porsche 911 Turbo in Martini-Optik immer mal schnell nach München gehörte zu den spontanen Abenteuern dieser Zeit. Deshalb, jetzt reinhören und die spontane Energie dieser Abenteuer erleben und die Spontanität aufnehmen.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show Als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Reisen, Städtetouren, Kurztrips, Spontantrips, die Kunst des spontanen Reisens.
Manchmal packt einen plötzlich die Reiselust. Kurztrips und Spontantrips sind die perfekte Antwort auf das Fernweh im Alltag. Sie sind die kleinen Fluchten, die unser Leben bunter machen und uns zeigen, dass die besten Abenteuer oft die sind, die man nicht plant. Nach meinen wunderbaren Zeiten an der Nordsee, dort auf Sylt und in den Bergen im Salzburger Land in Österreich, war dann aber zunächst einmal die Zeit mit Urlaub, Entspannung, Spaß und Abenteuer leider vorbei. Jedenfalls gab es zunächst in den weiteren 1970er Jahren dann keine weiteren Zeiten mehr für Spontanität, Reisen und Entdeckungen. Erst dann, ab Anfang der 1980er Jahre, als ich wieder im Leben angekommen war und in Hannover eine neue Clique in der Altstadt kennengelernt habe, kam die Spontanität und Abenteuerlust zurück. In einer sich bereits damals immer hektischer entwickelnden Welt, in der die Arbeit oft den Großteil der Zeit beansprucht, sehnen sich viele nach einer Auszeit vom Alltag. Kurztrips und Spontantrips sind dabei eine ideale Möglichkeit, um dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Insbesondere, wenn man dieses dann auch in einer Gruppe und mit Gleichgesinnten erleben darf. Spontanreisen in den frühen 1980er Jahren, wie ein Gruppenbesuch auf dem Hamburger Fischmarkt, boten ein unvergleichliches Erlebnis. Der Nervenkitzel des Ungeplanten, die lebendige Atmosphäre des Marktes und die kulinarischen Genüsse machten diese Art von Spontantrip zu einem besonderen Abenteuer. Dazu gehörte auch ein ganz spontaner Trip, so etwa 1981, nach Ruhpolding, mit Karl Chen, dem Wirt meiner Stammkneipe in der Altstadt von Hannover, zur Eröffnung des Restaurants des damals sehr angesagten TV-Kochs Max Inzinger. So ein Spontantrip bietet Authentizität, ohne festen Plan aufzubrechen, kann aufregend und befreiend wirken. Aber es bleibt Raum für unerwartete Entdeckungen und spontane Erlebnisse. Kurztrips und Spontantrips bieten die perfekte Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Ob sorgfältig geplant oder spontan entschieden, diese Reisen bereichern das Leben und bringen frischen Wind in den oft eintönigen Alltag. Und so war die Zeit, Anfang der 1980er Jahre, für mich eben die Zeit, wo ich keine Reisen und Trips plante, sondern diese dann spontan unternahm. So wie auch meinen Trip nach Oberbayern, weil ich mal wieder Skifahren wollte. Und so landete ich in Bayerisch Zell, während die Spontantrips impulsive Ausflüge, ohne große Vorbereitung aber mit Flexibilität und Abenteuerlust waren, da Ziele und Aktivitäten oft erst immer kurzfristig entschieden wurden, lag natürlich der Reiz im Ungeplanten und Überraschenden. Die Städtetrips hingegen, die dann weiter folgten, waren und sind schon etwas detaillierter vorbereitet. Reiseroute, Unterkunft und Sehenswürdigkeiten werden im Voraus festgelegt. Diese Trips bieten Struktur und ermöglichen es, das Beste aus der Stadt zu erleben, da man sich auf bekannte Highlights und Empfehlungen konzentriert. Während Spontantrips Freiheit und Spontaneität betonen, bieten geplante Städtetrips Sicherheit und eine durchdachte Erlebnisqualität. Beide Reisearten haben ihren eigenen Charme.
Thank you.
Reisen, Spontantrips allein oder in der Gruppe, der Inbegriff von Freiheit und Abenteuer.
In den frühen 1980er Jahren, einer Zeit ohne Smartphones und Internet, hatten Spontantrips für mich einen ganz besonderen Charme. Der Reiz des Ungeplanten und die Freude an Erlebnissen und Abenteuern. Einer der faszinierendsten Orte für einen solchen Trip war der Hamburger Fischmarkt, ein Ort voller Leben, Geschichte und kulinarischer Genüsse. Der Hamburger Fischmarkt, seit 1703 eine Institution, war auch in den 1980er Jahren ein lebendiger Treffpunkt für Einheimische und Touristen. Jeden Sonntagmorgen öffnete der Markt seine Tore, und von nah und fern strömten die Menschen herbei, um die einzigartige Atmosphäre zu erleben und frische Waren zu kaufen. In den 1980er Jahren war der Fischmarkt besonders für seine traditionellen Marktschreier bekannt, die ihre Waren mit lautstarken und humorvollen Rufen anpriesen. Die Vielfalt der Produkte, von frischem Fisch über exotische Früchte bis hin zu regionalen Spezialitäten, bot für jeden Geschmack etwas. Die bunte Mischung aus Ständen und das rege Treiben der Besucher machten den Fischmarkt zu einem lebendigen Erlebnis. Ein Highlight eines jeden Fischmarktbesuchs in den 1980er Jahren war das Angebot an kulinarischen Genüssen. Frisch zubereitete Fischbrötchen, geräucherte Aale und regionale Delikatessen wie Lapskaus oder Panfisch waren beliebte Köstlichkeiten.
Und wie so ein Spontantrip zum Fischmarkt in Hamburg Anfang 1980 sich gestaltete, dazu hier ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 16, Folge 2.
Und dann irgendwann Anfang November unsere spontane Fahrt zum Fischmarkt nach Hamburg. Es war wie immer, einer dieser nicht enden wollenden Samstagabende bzw. Samstagnächte. So gegen 23.30 Uhr muss es gewesen sein, als jemand aus der Runde auf die Idee kam, man müsste mal wieder zum Fischmarkt nach Hamburg. Wir alle waren ja wie immer ungeduldig und spontan, so dass sich sofort die Frage stellte, wieso nicht sofort? Nun war es das Problem, dass keiner mehr wirklich Auto fahren konnte. Ich selbst war ja sowieso irgendwie bahnaffin, also rief ich von Karlchens Telefon bei der Auskunft der damaligen Deutschen Bundesbahn an. Und tatsächlich, es fuhr gegen 4 Uhr ein Nachtzug von München kommend nach Hamburg. Das passte. Es waren so circa 18 bis 20 Personen, die sich dieser Exkursion anschließen wollten. Da noch Zeit war, konnten wir auch noch etwas vorglühen. Karl Chen, unser alles geliebter Wirt, war natürlich sofort auch bei der Sache und packte auch genügend kleine Flachmänner ein, damit unterwegs keiner dehydrierte. Fürsorglich wie immer. Und so machte sich dann so nach 3 Uhr eine größere, etwas grölende Horde aus der Altstadt auf zum Hauptbahnhof Hannover. Ein Fahrkartenschalter hatte geöffnet und jeder bezahlte seine Fahrkarte über den Drehteller einmal hin und zurück Hamburg Hauptbahnhof. Der Zug war pünktlich, und ab ging es in die Hansestadt. Für die anderen Fahrgäste im Waggon, die wohl alle geschlafen hatten oder schlafen wollten, war nun leider die Nacht vorbei, denn von unserer Truppe wollte wohl niemand schlafen. Die Fahrt nach Hamburg dauerte damals wohl gut 2 Stunden. So dass wir kurz nach 6 Uhr am Hauptbahnhof in Hamburg ankamen. Dort gab es erstmal an irgendeinem Kiosk heißen Kaffee. Es war ja bereits November und schon empfindlich kalt. Dann alle People in die U-Bahn Richtung Landungsbrücken und von dort über die St. Pauli Hafenstraße zum Fischmarkt. Dort war schon richtig Betrieb. Viele Frühaufsteher und Touristen. Ein richtiges Gedränge dort. Und da waren sie dann, alle Dieter, Bananenjub und wie die alle hießen damals. Es wurde alles lautstark Pfeil geboten, Pflanzen, Obst, Wurstwaren, Käse, lebende Gänse und Hühner. Und zu einer solchen Fischmarktsause gehörte natürlich auch eine Einkehr bei Eier Karl. Und zwar dem Ureier Karl. Das war seinerzeit eine Fischmarktinstitution. Eine Kneipe, in einem alten Speichergebäude. Vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade reinlich und hygienisch. Eigentlich ein dunkles Loch, gefüllt wohl nur mit 1 oder 2 Glühbirnen unter der Decke. War vielleicht auch besser so, damit man vieles, vielleicht auch die Typen dort, nicht so richtig erkennen konnte. Beim Eintreten blieb man erst einmal fast mit den Schuhsohlen am Boden kleben. Der Tresen war auf der ganzen Länge gekachelt. Bier gab es nur aus Flaschen, Astra-Bomben, Gläser wohl aus Sicherheits- und Hygienegründen gar nicht. Ich stand so am Tresen und hatte, wie wohl der Rest unserer Truppe, die Mädels waren aber aus ästhetischen Gründen nicht mit reingekommen, eine Flasche Astra in der Hand, als ich es nebenan plätschern hörte. War wohl die dort angesagteste Art der Entleerung, jedenfalls wusste ich dann, weshalb der Tresen gefliest war. Ich war ja das erste Mal dort, aber mein Freund Karl Chen kannte das natürlich, da er mit seinen Gästen früher schon öfters hier war. Aber er wollte uns diese Attraktion des damaligen Hamburger Fischmarktes, der auch noch viel authentischer war als heute, unbedingt nicht vorenthalten. Und das war gut so. Auf dem Fischmarkt roch es noch nach echtem Fisch und es war noch nicht alles so aufgeräumt und geordnet. Aber es gab natürlich auch die leckeren Fischbrötchen, Aal, Matjes, Bismarck, Krabben, alles frisch und lecker. Allein dafür hatte sich die Fahrt dorthin schon gelohnt. Und zum Abschluss einer solchen Hamburg-Sause gehörte natürlich dann auch noch eine große Hafenrundfahrt. Die gab es zu der Zeit auch noch fast in der ursprünglichen Form, Auch wenn der Hafen sich bereits veränderte, so gab es noch die verschiedenen Hafenbecken und Lager- und Speicherhäuser für die verschiedenen Güter. Es gab noch den Bananenhafen, es gab noch den Papierhafen, es gab noch die Kaffeespeicher, es gab noch die Teespeicher, es gab noch den Massenguthafen, es gab noch die Teppich- und Tuchspeicher, es gab noch die Gewürzspeicher, es gab noch den Erzhafen, es gab noch den Stückguthafen, es gab noch den Schwerguthafen mit seinen Kränen. Begleitet wurde diese Hafenrundfahrt durch eine einmalige Unterhaltungsshow über das Mikrofon des Schiffes mit dem Ansager und unserem Carl Chen, die sich eine kaum zu überbietende Entertainment-Einlage für alle Beteiligten auf dem Schiff lieferten. Die Lachmuskeln wurden bis zum Schmerzpunkt strapaziert. Ein Duell zwischen einem Hamburger Original und einem hannöverschen Original. Mehr Entertainment auf einer Hafenrundfahrt geht wirklich nicht. Aber immer, wenn es am schönsten ist, heißt es Abschied nehmen. So begaben wir uns also wieder Richtung Hauptbahnhof. Ab in den nächsten D-Zug Richtung Hannover und so am Nachmittag waren wir wieder in unserem Wohnzimmer, der London-Schenke. Dort noch ein, zwei Absacker und dann für mich in eine Taxe und ab ins Apartment. Ich glaube auch allein. Dusche und ab ins Bett.
Hummel, Hummel, Maus, Maus, der lebendige Zauber des Hamburger Fischmarkts.
In einer Zeit ohne digitale Hilfsmittel war eine Spontanreise oft eine aufregende und abenteuerliche Unternehmung. Am Samstagabend entschied man sich eben kurzerhand, am nächsten Morgen zum Hamburger Fischmarkt aufzubrechen. Ein weiterer spontaner Trip war die Reise mit meinem Stammwirt Carl Chen zur Restauranteröffnung von Max Inzinger in Ruhpolding. Max Inzinger kochte seit den 1970er Jahren regelmäßig in der ZDF-Sendung Die Drehscheibe und wurde besonders durch seinen in nahezu jeder Sendung wiederholten Satz
"Ich habe da schon mal was vorbereitet"
bekannt. Im oberbayerischen Ruhpolding betrieb er dann ein Restaurant, das seinen Namen trug. Durch seine regelmäßigen Auftritte auch beim NDR in Hannover war er auch regelmäßig Gast in Karlchens Kneipe, so dass beide gut bekannt waren. Allerdings war der weitere Werdegang von Max Inzinger nicht mehr so glorreich. Und ein solcher, unvorbereiteter und spontaner Trip führte mich dann auch mal wieder in die Berge zum Skifahren. Irgendwie war der Alltag bestimmt vom Business, vom Tagesgeschäft, aber auch von vielen Sonderaufgaben. Zwar gab es dort auch sehr viele Kurztrips zu Geschäftsterminen, aber das waren ja keine Vergnügungsfahrten. Spaß und die Erlebnisse brachten dann eben nur die Spontantrips, wo es um Entspannung und Lebensfreude ging.
Dazu hier dann auch noch einmal ein Auszug aus Staffel 2, Episode 18, Folge 7.
Ich war im Winter, im Februar eine Woche Skifahren, hatte mir ein Gebiet ausgesucht, wo ich gut und schnell mit dem Zug hinkam, wollte nicht mit dem Auto fahren. Da bin ich auf das Skigebiet Sudelfeld in Bayerisch Zell gekommen, in der Nähe vom Wendelstein. Ging wunderbar. Auf der jetzt elektrifizierten Strecke von Hannover bis München mit dem D-Zug erster Klasse war es eine komfortable Fahrt. In München umstieg am Starnberger Flügelbahnhof in den Zug direkt bis Bayerisch Zell, Endbahnhof. Bei Umstieg hatte ich noch etwas Zeit für ein paar Weißwürste und eine halbe Maß dort am Bahnsteig. Dann ab nach Oberbayern. Zimmer im Gasthof zur Post. Super Landhaus-Style-Zimmer mit Balkon und Blick auf den Wendelstein. Es war die Faschingswoche, ich dachte mir, wenn schon, denn schon. Das Haus war voll mit jungen Gästen. Am gleichen Abend dort noch mit einer kleinen Gruppe, zwei Männer und drei junge Frauen, angefreundet und für den nächsten Tag zum Skifahren verabredet. Natürlich war am Abend auch irgendwie durchgedrungen, weiß auch nicht wie, dass ich Skilehrer in Österreich war. Und es war natürlich ein lustiger Abend, dann auch noch mit den anderen Gästen. Es war ja Faschingsfreitag und das Faschingswochenende stand bevor. Fasching ist ja nun auch die Zeit der Bützchens. Irgendwie mag ich diese Tage. Und die Polonaise, die da immer wieder durch die Wirtsstube ging, erinnerte mich dann an meinen 35. Geburtstag. Vom vielen Singen und Grölen war ich inzwischen ganz heiser, aber für ein Bützchen macht man ja alles mit. Irgendwann aber dann doch aufs Zimmer und am nächsten Morgen ein hervorragendes Frühstück, mit allem, was die bayerische Seele so hervorzaubern kann. Dann mit den anderen die Skier geschultert und erst einmal zur Talstation der Sudelfeldbahn. Oben dann ein hervorragendes Familienskigebiet mit vielen leichten und mittelschweren Pisten. Die fünf, mit denen ich da hoch bin, kamen vom Niederrhein aus der Nähe von Mönchengladbach. Also doch auch recht Faschings- oder Karnevalserprobt. Da wir alle das Gelände noch nicht kannten, fuhren wir erst einmal alle Lifte mehr oder weniger ab. Es waren alles keine absoluten Anfänger, hatten alle schon einige Stunden Skiunterricht hinter sich und so konnten wir durchweg gut zusammenfahren. Man vertraute mir, so dass ich immer vorfuhr und die Pisten bzw. Lifte dann aussuchte. Machte richtig Spaß mal wieder so ungezwungen Skifahren und alle waren gut drauf. So fuhren wir den ersten Tag durch. Am Abend in der Wirtsstube beim Essen verabredeten wir dann, da ja das Gelände nun weitestgehend bekannt war, dass wer möchte natürlich auch individuell fahren sollte. Treffpunkt sollte dann immer die Speckalm sein. Dieser Abend wurde dann nicht so lang. Im großen Saal war zwar eine Faschingsveranstaltung, zu der dann die beiden Jungs und ein Mädel gingen. Ich blieb dann noch mit den zwei anderen, sehr aparten Mädels ein wenig sitzen. Wir quatschten noch etwas, aber dann gingen die auch aufs Zimmer, so dass ich mich ebenfalls zur Ruhe begab. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück bei herrlichem Sonnenschein dann wieder hoch aufs obere Sudelfeld. Zunächst sind wir noch ein paar Mal zusammengefahren, aber dann fuhren die Jungs und zwei Mädels mal eine andere Piste. Ich fuhr nun mit dem einen Mädel in dem weißbunten Skioverall, die fahrtechnisch sehr sauber und sehr sportlich fuhr. So konnten wir durchaus auch zusammen schon mal ambitionierter kusen. Später wollten wir dann auch versuchen, die Schwarzen Vogelsang und Rossgasse zu bewältigen. Machte richtig Spaß mit ihr. Die Truppe waren fünf Freunde, wobei ein Pärchen war, die anderen beiden waren noch nicht richtig zusammen irgendwie. Und das Mädchen, das mit mir fuhr, war so gut wie verlobt, aber der fast Verlobte war beruflich in den USA für 3 Wochen, so dass sie also ohne Begleitung hier war. Die waren alle so zwischen 26 und 31 Jahre. Nach dem Skifahren dann vor dem Abendessen vorbereiten für die Feier in den Rosenmontag hinein. Da galt es natürlich Stehvermögen zu haben. Und vor allem, man musste sich ja auch etwas kostümieren. Ich war ja auch nicht ganz unvorbereitet in solch eine Situation hineingefahren. Meine Kostümierung entsprach dann auch meinem Lebensweg. Ich ging als Matrose. Und ich hatte ja auch noch jede Menge Original-Accessoires, einen Original-Ex-Kragen, einen Original-Knoten, eine Original-Tellermütze mit Original-Mützenband erstes U-Boot-Geschwader. Dazu hatte ich mir in Hannover eine weiße Hose und eine weiße Matrosenbluse als Faschingskleidung gekauft. Auf die Bluse habe ich Original-Marineabzeichen geklebt, und zwar Waffentaucher, Kampfschwimmer und noch irgendwas. Hatte ich alles ja damals organisiert, inklusive einer Original-Bootsmannsmartenpfeife mit Kordel. So trat ich dann an zur langen Faschingsnacht. Wir sechs hatten einen Platz im Poststüberl reserviert. Alle Plätze und alle Räume waren belegt. Es gab leckere bayerische Schmankerln und dazu zünftige Musi, mal bayerisch, mal rheinisch.
Denn überall, wo Blechmusik erklingt, ihr Liebelein, ja, da herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja, da geht's, Humba, 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 Tedre.
Danach wurde gesungen, geschunkelt, getanzt, was das Zeug hergab. Nun waren diese volkstümlichen Tänze, wie Walzer und sowas, nicht gerade meine erste Leidenschaft, aber meine Begleitung, mein Schneehase, hatte da ein sehr treibendes Temperament. Gott sei Dank war das da im Poststüberl so eng mit den ganzen Leuten, die da tanzen wollten, dass man wegen Platzmangel sich eh nicht richtig bewegen konnte und man sowieso deshalb auch immer sehr eng aneinander gepresst wurde, was mir dann schon wieder eher entgegenkam. Und vor allem, immer wieder Bützgschen von allen Seiten und allen möglichen Anwesenden. Ich bestellte dann auch eine Flasche Sekt nach der anderen für die Runde. Dort wurden dann wiederum Runden mit irgendwelchen Likörchen bestellt. Wie gesagt, eine sehr karnevalserprobte Truppe, die Leute vom Niederrhein. Immer wieder zog mich mein Snowbunny auf die kleine Tanzfläche, wo man gar nicht tanzen konnte, dafür sich aber immer näher kam. Irgendwie wurde ich auch immer wieder auf mein Kostüm angesprochen, weil das so original aussah. Und da war dann wieder dieses Erstaunen, das ich damals auch in Klein Hartpenning erlebt hatte, ein ehemaliger Matrose als Skilehrer. Also, als Matrose, da bist du noch wer in Bayern, wie damals auch Peter und ich, als wir in Uniform in Rottachegern waren. Aber weiter ging es: Sekt, Likör, Singen, Schunkeln, Bützgschen, Polonaise, Tanzen, nun aber enger. So nach Mitternacht wurde die Musik dann zwischendurch auch schon mal romantischer. Aber immer wieder dann wurde die Stimmung unterbrochen durch erneute Faschingsgassenhauer. Draußen war eine sternenklare Nacht. Es war wohl so knapp um 0 Grad, gerade richtig, damit die Pisten noch hielten. Und irgendwie ging ich dann mal zum frische Luftatmen vor die Tür. Mein Snowbunny wollte auch mal Luft schnappen. Und so standen wir dort vor dem Gasthof, blickten auf den Wendelstein und die Lichter dort, die von der Hütte und der Seilbahnstation zu sehen waren, und auf die Sterne am Firmament. Mehr Stimmung ging nicht. Naja, es kam, was kommen konnte, irgendwie kam man sich näher. Wir sind dann aber wieder rein, wo die Party immer noch richtig in Schwung war. Also die nächste Flasche Sekt auf mich, mit allen wieder angestoßen, Bützgschen auch von den anderen Mädels. So ging dann das noch bis, ich weiß nicht wann, aber es dämmerte schon, als wir alle dann auf die Zimmer gingen. Mein Snowbunny hatte das Zimmer zusammen mit dem anderen Mädel, so dass sich die Frage, zu mir oder zu dir, so nicht stellte, weil es ja nur eine Antwort gab. Der nächste Tag begann dann erst am Mittag, wobei die Wirtsleute das Frühstück Open End eingerichtet hatten. Snow Bunny huschte dann schnell zu der Freundin ins Zimmer und diese wurde vergattert. Irgendwann trafen dann einer und eine nach dem anderen zum verspäteten Frühstück ein und wir verabredeten natürlich, dass wir dann anschließend auf die Pisten gehen, und zwar auch mit minimaler Verkleidung, aber so, dass es dem Rosenmontag entsprach. Ich hatte Exkragen und Knoten um und Tellermütze mit Kingummi auf. Zwischen mir und Snow Bunny war die Situation jetzt etwas unentspannter. Wir mussten ja uns etwas zurückhaltender benehmen. Oben dann im Zweiersessel verabredeten wir uns wieder ganz normal und entspannt zu benehmen, es war ja nur der Alkohol und so. Ich konnte ja auch mit so einer Situation da schon leichter umgehen. Trotzdem fuhren wir jetzt erstmal den ganzen Nachmittag sehr entspannt zusammen mit der ganzen Gruppe und nicht zu heftig und bekamen so auch den Kopf wieder frei. Beim Essen am Abend ging es dann alles auch schon wieder besser, so dass doch auch schon mal der eine oder andere Tropfen Alkohol wieder floss. Es war ja auch Rosenmontag und deshalb, wieder in die Kostüme geschmissen und noch einmal ins Poststüberl. Schunkeln, singen, singen, schunkeln. Getanzt wurde nun weniger, aber Sekt gab es trotzdem wieder und Bützchen. Snow Bunny hielt sich aber jetzt etwas vornehm zurück, jedenfalls so lange, bis sie von den anderen wieder animiert wurde. So wurde das dann auch wieder ein netter, geselliger Abend, aber nicht so lange. So gegen 1 Uhr verabschiedeten sich die ersten und nach gingen auch die anderen, auch Snow Bunny. Ich ging dann auch auf mein Zimmer, mit einem nicht ganz so schweren Kopf wie davor, stellte mich noch auf den Balkon. Es war wieder eine sternenklare Nacht und ich schaute auf den Wendelstein, wo das Mondlicht die Spitze in einen idyllischen Schein hüllte. Da klopfte es an meine Tür und Snow Bunny stand dort. Am nächsten Morgen waren dann alle wieder gemeinsam beim Frühstück und es ging auch wieder zusammen auf das obere Sudelfeld. Den ganzen Tag schien die Sonne. Ich fuhr nun auch abwechselnd mit den anderen Mädels und Jungs, wobei ich den Mädels auch noch ein wenig bei der Technik Privatunterricht gab. So ging es dann den Rest der Woche hindurch, wobei sich auch weiterhin die Frage, zu mir oder zu dir, immer von selbst beantwortete. Inwieweit nun bei den anderen irgendetwas durchgedrungen war, konnte ich nicht so nachvollziehen, aber ich denke, man ist da dann ganz diskret drüber hinweggegangen. Und immer mal wieder fuhr ich mit Snow Bunny, dann mal wieder mit den Mädels oder mit den Jungs. Es war dann ein sehr intensives Skifahren und wir hatten alle Pisten durch. Ich bin dann mit Snow Bunny auch am letzten Tag, den Freitag, die Schwarzen noch gefahren. Snow Bunny ist hervorragend darunter gekommen. Dann war die Zeit rum. Noch einmal ein gemeinsames Abendessen. Wir tauschten mit allen Telefonnummern aus und verabredeten uns, wenn ich mal wieder in Krefeld bin, dass man sich dann irgendwie mal treffen könnte. Dieser letzte Abend endete dann auch früh, die Truppe war mit 2 PKW da und wollte dann auch am nächsten Morgen zeitig los. Snow Bunny blieb noch ein bisschen bei mir sitzen. Wir sagten uns gegenseitig, wir hatten eine schöne Zeit, werden uns ja wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen, aber können vielleicht trotzdem mal telefonieren. So endete eine wunderschöne Faschingswoche in Bayrischzell. Ich am nächsten Morgen wieder mit meinen Schieren und Gepäck in den Zug nach München. Dort wieder beim Umsteigen ein paar Weißwürste und eine halbe Maß, dann in den D-Zug ins 1. Klasse Abteil nach Hannover. Eine sehr entspannte Rückfahrt mit einer sehr schönen Erinnerung im Gepäck. Später habe ich dann mal ihre Telefonnummer angerufen, aber dort meldete sich dann eine Männerstimme. Das war es dann leider mit Snow Bunny. Aber nach Bayrischzell bin ich dann doch noch öfters gefahren. Und da diese Folge nun auch irgendwie romantisch war, dazu dann auch ein romantischer musikalischer Übergang in Your Deep Blue Eyes.
For Snow Bunny.
Und so endete ein spontanes Schneeabenteuer, bis zum nächsten Mal, wenn der Berg wieder ruft.
Und zu diesen Spontantrips gehörte dann auch die Zeit, ebenfalls so Mitte der 1980er Jahre mit meinem Porsche 911 Turbo in Martini-Optik, immer mal schnell nach München.
Auch hierzu ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 18, Folge 9.
Nun war es so, dass aufgrund meiner bisher erbrachten beruflichen Leistungen ich auch meinen Marktwert entsprechend einschätzte. Ich hatte insgesamt einen relativ sehr gut dotierten Job, hatte Ersparnisse, deren Grundstock unter anderem noch aus meiner Zeit auf Sylt und auf der Messe geschaffen wurde. Also sollte man sich, außer meinen Reisen nunmehr zu Peter in die USA und meinen nicht immer ganz billigen Ausflügen mit den Mädels, auch mal was Außergewöhnliches gönnen. Bei Carl Chen verkehrte auch Marco, so eine Art Sohn. Papa hatte wohl landwirtschaftliche Fläche, die er zu Geld machte, und Marco lebte wohl auch davon. Er fuhr einen weißen Porsche 911 Turbo in Martini-Optik. Ein heißes Gefährt. Irgendwann im März oder April 1984 kamen wir bei Carl Chen so ins Gespräch darüber und ich sagte beiläufig, so ein Gefährt hätte ich auch mal. Worauf Marco erwiderte, kannst du haben. Ich nahm zunächst diese flapsige Antwort nicht weiter ernst. Doch so langsam, in der weiteren Unterhaltung wurde da ein richtiges Verkaufsgespräch daraus. Marco brauchte wohl irgendwie Cash wegen eines Immobiliendeals mit seinem Vater. Und ich hatte etwas bare Mittel zur Verfügung. Das Fahrzeug war 2,5 Jahre alt und hatte ca. 25.000 Kilometer gelaufen. Der Preis, den er haben wollte, lag so im oberen fünfstelligen Bereich. Als ich ihn auf einen mittleren fünfstelligen Betrag runtergehandelt hatte, habe ich dann schnell zugeschlagen. Nun war ich Besitzer eines Porsche 911 Turbo, weiß in Martini-Optik. Ein Handschlaggeschäft, das dann ganz legal abgewickelt wurde, mit ordentlichem Kaufvertrag, Abmeldung, Ummeldung. Ich hatte zwar noch den Mittelklasse-Firmen-PKW, weshalb ich den Porsche wirklich nur zum Funfahren benutzen wollte. Und so lief es dann auch. Mal mit oder mal ohne Mädel so in etwa alle zwei Wochen richtig abfahren. Ich hatte ja eine Strecke, wo ich das Fahrzeug richtig genießen konnte. Auf die A7 Richtung Kassel und dann auf die Rhön-Autobahn, wo ich den 911 fast richtig ausfahren konnte. Bis Würzburg linke Spur. Der weiße Blitz mit Martini-Streifen war dort nun der Star. Ich im Schalensitz mit roten Hosenträger-Sicherheitsgurten, mal mit mal ohne Beifahrerin, so war ich dann an einigen Wochenenden auf dem Weg nach München. Entweder Freitagabends oder meistens samstags ziemlich früh, war die bessere Zeit. Ziel in München war dann in der Schwanenthaler Straße das Hotel von Radi, Petar Radenkovic, bin i Radi, bin i König.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich.
Dem ehemaligen Torhüter der 60er und zu seiner Zeit wohl auch der populärste Torhüter der Bundesliga, der nach eigener Einschätzung ohnehin bestes Torwart von Welt gewesen sei. Nebenan war eine Parkgarage, wo der Porsche gut aufgehoben war. Radi gehörte mit Sicherheit zu den schillerndsten Personen des sonst eher steifen Bundesliga-Geschäfts. Er war der berühmteste Torwartfeldspieler Deutschlands. Leider habe ich ihn dort nie persönlich kennengelernt. Es waren allerdings immer recht kostspielige Ausflüge für mich. Der Verbrauch war bei fast Vollgas nicht gerade gering. Dann natürlich München bei Charles Schumann im alten Schumanns in der Maximilianstraße. Und wenn ein Mädel dabei war, war es zwar schöner, aber expansiver. Und sonntags dann immer wieder zurück. Aber war schon eine super Zeit mit dem Turbo. Den Porsche habe ich dann 1,5 Jahre gefahren und dann sehr günstig weiterverkauft.
Das waren die spontanen Trips mit dem Porsche 911 Turbo nach München, nach dem Motto, ich will Spaß, ich gebe Gas.
Und das war eine aufregende Zeit mit diesen spontanen Trips, immer bereit für das nächste Abenteuer, auch wenn wir meistens vorher keine Ahnung hatten, wohin es eigentlich ging. Aber hey, wer braucht schon Pläne, wenn man Spontanität und Abenteuerlust hat? Es gab während der Zeit noch mehr von diesen spontanen Erlebnissen, aber mit der Zeit stiegen dann aber die Ansprüche und die Ziele, so dass dann auch ein bisschen Planung die Spontanität ablöste, aber die Erlebnisse und der Spaß blieben auch dabei trotzdem erhalten.
eine weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro. Genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Ist doch alles gut, beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.